Podcast Pflanzenbau, ein Service der Abteilung Pflanzenbau der Landwirtschaftskammer Oberösterreich und der Bodenwasserschutzberatung. Im Folgenden hören Sie eine Aufnahme von einer Feldbegehung, die am 7. April am Nachmittag im oberösterreichischen Zentralraum durchgeführt wurde. Als Referenten hören Sie Diplom-Ingenieur Martin Beck und Diplom-Ingenieur Hubert Köppel, beide von der Abteilung Pflanzenbau der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Wenn Sie Fragen zu den folgenden Inhalten haben, dann melden Sie sich bei uns per E-Mail unter pflanzenbau@lk-oue.at oder per Telefon unter 050 69 02 Durchwahl 1550 für Pflanzenschutzfragen, Durchwahl 1414 bei Pflanzenbau allgemeinen Fragen und Durchwahl 1426 bei Düngungsfragen.
Ja, wir befinden uns jetzt am Ritzelhof vor dem Rapsschlag. Der Raps ist im Stadium, sagen wir, 55. Die Knospen sind schön entwickelt. Man sieht die ersten Vorblüher, Frühblüher. Und wenn man sie jetzt da anschaut vom Befall Glanzkäfer, das ist das aktuellste momentan, findet man am Rand so 6-7 Käfer pro Knospe und in der Mitte drin so 2-3 Käfer pro Knospe. Also mittendrin war die Schadschwelle noch nicht überschritten. Es ist heuer so, man muss die Rapse ganz individuell anschauen. Es gibt Bestände, wo man schon mehr Käfer hat, wo auch am Anfang der Woche schon eine Behandlung notwendig war. Und in Regionen, wo es bei der Nacht noch relativ kalt war, findet man relativ wenig Käfer auch noch. Also darum wirklich schauen, beobachten. Und vielleicht kommt man heuer in vielen Gebieten mit einer einmaligen Behandlung über die Runde. Ja. Weil wenn es so warm bleibt jetzt, die Nacht, die Kühle, ja, ist ein bisschen ein Thema, werden viele Rapse vielleicht schon um die Osterzeit aufblühen. Ja. Und sobald in etwa 10%, sagt man immer in der Literatur, der Pflanzen aufgeblüht sind, dann brauche ich eh keine Behandlung mehr machen. Also wie gesagt, jetzt durchgehen, kontrollieren, eher um die Mittagszeit kontrollieren. In der Früh ist es so, dass die Käfer noch relativ gut versteckt sind. Um die Mittagszeit sind sie schon ein bisschen aktiver, also ab 12 Grad geht die richtige Aktivität los. Und dann kontrollieren, schauen, mehrere Pflanzen anschauen, also so auch in etwa 30 Pflanzen einmal durchgehen. Oberklopfen auf ein Blatt Papier oder in die warme Hand, wenn man es genau eintrifft und einfach die Käfer zählen. Und im Durchschnitt ist die wirtschaftliche Schadenschwelle, sagt man, bei eher nicht ganz so guten Beständen 5 bis 6 Käfer. Und sonst kann man schon eher auf die 10 Käfer pro Einzelknospen gehen. Was natürlich momentan total zu beachten ist, ist auch die Geschichte Bienenschutz, wenn ich jetzt was mache. Da auf dem Bestand haben wir, ja, wenn wir uns das anschauen, sieht man vielleicht ein paar Aufgeblühte schon. Und man muss sagen, sobald die ersten aufgeblüht sind, brauche ich oder muss ich nur mehr bienenungefährliche Produkte einsetzen. Ja, das sind jetzt zum Beispiel das Biscaya mit 03, das heuer verbraucht werden muss. Das waren ein Maverick oder ein Evur oder auch das zweite. Der zweite Wirkstoff wäre das Mosbilan 20SG für die Neonicotinoide, das auch jetzt zum Einsatz gelangen kann. Sachen wie Fufanon oder Avant sind bienengefährlich und sobald ich nur die ersten Blüher drin habe, muss ich sagen, ist die ganze Sache vorbei. Wir empfehlen generell, wenn es irgendwie geht, auch mit bienenungefährlichen Sachen, außerhalb der Bienenflugzeit zu fahren. Auch gefährlich wird es dann für die Bienen, auch mit bienenungefährlichen Sachen, wenn die in Mischungen jetzt mit einem Fungizid oder andere Sachen auch noch, wenn ich jetzt irgendwo ein bisschen Dünger mit dabei habe, könnte die Verträglichkeit auch noch mal ein bisschen leiden. Also darum, warum schauen außerhalb der Bienenflugzeit. Und das war eher am späten Abend, späteren Nachmittag, sagen wir es einmal so, nicht späteren Abend, dass man dort sich bemüht, die Behandlung zu machen. Was auch vielleicht zu beachten ist, manche haben schon Anfang der Woche eine Behandlung gemacht und die Präparate wirken momentan, sage ich mal, 3 Tage, vielleicht 4 Tage. Wichtig war auch ein Netzmittel, ein gutes Netzmittel dazugeben, damit die Wirkung ein bisschen verlängert wird. Ja. Und wir werden wahrscheinlich darum individuell schauen, einen ganz flotten Zuflug haben. Wenn jetzt einer behandelt hat, nicht gleich die Flinte ins Korn werfen und dann am nächsten Tag wieder Käfer siegt. Kontrolle ist am besten dann in der Früh schauen, auf ein Blatt Papier oder die warme Hand rausklopfen. Wenn die Käfer in der warmen Hand nur mehr ein bisschen häckseln, nicht wirklich davon fliehen, dann ist die Wirkung eingetreten. Ja. Wenn sie flott davon fliegen, dann ist es kritisch. Ja. Aber nicht am Nachmittag rausgehen, weil da haben viele frisch zugeflogen und die haben noch keinen Wirkstoff oder fast keinen Wirkstoff aufgenommen und die klopfe ich raus und die rennen sicher davon und fliegen davon.
Hubert, bis zu welchem Stadium vom Raps ist der Glanzkäfer bekämpfenswürdig?
Stadium jetzt, wir sagen immer 10% aufgeblühter Knospen, dann ist nicht mehr bekämpfungswürdig. Also das ist, da bist man sicher auf der sicheren Seite. Also ich würde sagen, wie es jetzt ist, wird das Aufblühen relativ rasch gehen. Ja. Also dass wir, wie wir erst am Anfang gesagt haben, vielleicht mit einer Behandlung über die Runden kommen können. Vielleicht auch aufpassen, der Woche ist der Wind eh wieder weniger, aber wirklich individuell schauen, auch die Wetterberichte anschauen, es darf von meiner Spritzarbeit natürlich keine Gefährdung einer Nachbarfläche einhergehen. Und Bienenschutz, haben wir eh schon gesagt, ist ganz wichtig auch.
Es waren die letzten Tage einige Fragen, weil es regional minus 5, 6 Grad gehabt hat. Wie schätzt du das ein? Hat es in Raps was da oder nicht?
Also man sieht immer wieder Frostrisse. Ja. Das war am Telefon jetzt immer ein Thema, ich sehe Frostrisse, was soll ich tun? Aus meiner Sicht ist es ja so, der Raps wächst momentan gut. Ja. Also wenn ich da sehe, schaue, sehe ich auch von der Weide, da so ein Riss drin. Ja. Die Witterung ist trocken, es ist auch immer leichter Wind gegangen. Die Verkorkung ist relativ rasch und ich fürchte mich jetzt nicht bezüglich Krankheiten. Ja, der Wetterbericht sagt jetzt auch den nächsten Tag keinen Regen an. Viele Bestände sind noch nicht so, dass die Seitentriebe auch ausgewachsen sind und dass auch unten so ein Kleinklima entsteht. Also ich fürchte mich dabei da mal nicht.
Gut. Ja, herzliches Grüß Gott meinerseits. Wir befinden uns bei der Wintergerste am Ritzelhof. Ich habe mir da jetzt einige Pflanzen ausgehoben und einmal dann geschaut, wie weit das die entwickelt ist. Wir sehen, dass der erste Knoten mehr wie 1 Zentimeter vom Bestockungsknoten abgehoben hat. Das heißt, wir sind in EC31. EC32 erreichen wir dann, wenn der zweite Knoten mehr wie 2 Zentimeter vom ersten Knoten weg ist. Das ist da noch nicht der Fall. Wir sind da jetzt, je nach Pflanzen und Sorte, zwischen einem halben Zentimeter und einem ganzen Zentimeter, dass wir Abstand haben zwischen ersten und zweiten Knoten. Das heißt, wir sind sauber in EC31. Von der Düngungsseite ist es so, dass bei der Wintergerste ja, jetzt viele Betriebe die zweite Düngung in den letzten Tagen gemacht haben. Das war bei normal entwickelten Beständen ja sehr gut. Vereinzelt haben aber sehr üppige Gersten. Also gerade die Herbstentwicklung war sehr gut und auch die gute Bodenstruktur hat da an und für sich gut geholfen. Und wir haben jetzt da Bestände, wie ich es auch da jetzt bei mir in der Hand habe, wo ich 6, 7, 8 kräftige Triebe habe. Und das sind schon Bestände, wo wir sehr vorsichtig sein müssen mit der Düngung. Bei diesen Bestände haben wir gesagt, wir müssen unbedingt mit der Düngung nur ein bisschen zuwarten. Ich habe da als Hilfsmethode, dass ich mir immer wieder anschaue, wie ist die Stickstoffversorgung vom kräftigsten Haupttrieb. Dort ist das jüngste, voll entwickelte Blatt am meisten Stickstoff. Und dann schauen wir so Seitentriebe an, die reduzieren sollen. Und da eher die unteren Blätter. Und dann schauen wir an, ob da ein Farbunterschied da ist. Und bei der Pflanze ist jetzt ein bisschen ein Farbunterschied da. Würde aber da bei dieser Wintergerste mit der Nachdüngung trotzdem nur ein bisschen warten, damit einfach die schwachen Seitentriebe nur ein bisschen stärker ausdifferenzieren. Dick wird es uns sowieso bleiben. Also wir werden es nicht mehr so weit reduzieren können, dass da auf eine Bestandesdichte kommt, wie wir es wollen haben. Aber sie soll nur ein bisschen dünner werden. Das war mir da bei der Gerste wichtig. Wir haben dann auch immer wieder die Diskussion, dass manche Betriebe sagen, ja, wie ist das mit der Düngungswirkung, wenn es jetzt trocken ist. Und wenn wir jetzt da die Wintergerste sich wieder anschauen, da habe ich am allerwenigsten Sorge vor einer guten Düngerwirkung. Da habe ich bei spät gebauten Weizen mehr Bedenken. Heute am 8. war ich in einer Wintergerste und da sind die Stiefeln richtig nass gewesen. Und auch der Boden war feucht, man hat da so ein bisschen Spuren wo gesehen. Also da ist eine ausreichende Bodenfeuchten da, die hat er zugemacht. Also da haben wir die volle Düngerwirkung zum Beobachten. Also da brauchen wir jetzt keine Sorgen haben, dass wir da deshalb extra schnell fahren müssen, dass wir den Dünger nur zur Wirkung bringen. Die Frage war dann nur wegen der Düngerform. Ich meine, bei so kräftigen Gersten, wie es da ist, glaube ich, dass auch Harnstoff- oder Ammoniumdünger ganz gut funktioniert. Dort, wo ich einfach weniger Bodenbedeckung habe, da favorisiere ich aktuell bei der Trockenheit schon die NAC-Form. Aber das ist eher für den Weizen dann ein Thema.
Ja, ich darf auch noch mal grüß Gott sagen, vom Pflanzenschutzbereich aus. Martin hat es eh schon gesagt, wir sind im Stadium 31 auf dem Weg in Richtung 32, also der klassische Termin jetzt für einen Wachstumsregeleinsatz. Viele Betriebe haben ihn schon gemacht, einige werden noch machen. Es ist über die Frage jetzt auch, sollte man noch was machen, sollte man nichts mehr machen. Ich sage, wenn ich auf dem Standort weiß, dass die Wasserversorgung in den letzten trockenen Jahren dort nicht das Thema war, ja, dann ich einen guten Bestand jetzt habe, der gut mit Stickstoff versorgt ist, der eine Nachlieferung hat, dann ist der Wachstumsregler-Einsatz auch im heurigen Jahr Überlegung wert. Je nachdem, wie die Sorten auch standfest ist, das muss man sich ein bisschen anschauen, das kann man bei uns im Internet auch anschauen, bei der letzten Aussendung haben wir das auch dazu geschrieben. Aufpassen muss man momentan ein bisschen, wir haben sehr strahlungsintensives Wetter, also ich würde nicht an die oberen Aufwandmengen gehen. Also wenn wir jetzt hernehmen, beim Modus habe ich jetzt immer gesagt, also 0,3, 0,4, bei den zweizeiligen Sorten 0,4, 0,5, bei den mehrzeiligen Sorten, aber am Prodax zwischen 0,6 und dann 3/4 Kilo, Medax Top und Turbo auch zwischen, ja, je nachdem, 0,4 bis 0,6 in dem Bereich drin und beim Fabulis zwischen, ja, 1 Liter in etwa, dort zum Einsetzen. Fungizide würde ich momentan nicht dazu mischen, also muss jeder individuell natürlich schauen, aber wir haben momentan nur in den unteren Blattbereichen ein bisschen Infektion, die ist alt und die aktuelle Witterung trägt nicht dazu bei, dass sich das jetzt großartig ausbreitet. Man muss ein bisschen aufschauen beim Mehltau, bei dichten, intensiven Beständen, die gut mit Stickstoff versorgt sind, das kann vielleicht ein Thema werden, aber alle anderen Sorten, der Zwergrost im unteren Bereich drin, diese ganz feinen orangen Pusteln, da glaube ich nicht, dass jetzt großartig in die Hege gängen, wenn es trocken bleibt, wenn es vielleicht auch einmal mehr Tau dann hat in manchen Bereichen wieder, kann das schon ein Thema werden, Netzflecken sicher auch nicht, Rhynchosporium auch nicht, die brauchen einfach eine Feuchtigkeit. Wie gesagt, und auch über die Mischungen her, wirklich Mikronährstoffe, ich weiß nicht, Martin, ob du noch was dazu sagen kannst, das war vielleicht irgendwo nur ein Thema, wenn manche anrufen, sagen, ja, wie schaut es aus jetzt mit Manganversorgung, wie schaut es aus mit anderen Spurennährstoffen, dass ich das noch dazu mische?
Ja, Hubert, im Prinzip bei der Wintergerste denkt man eh, dass man, wenn man einen halben Liter Mangangelat mitnimmt, dass man nichts falsch macht. Weil wir haben ja einen gewissen Entzug an Mangan in der Fruchtfolge und dass wir da wieder was hingeben. Es gibt Standorte, die haben mit Mangan immer wieder mehr Probleme. Das sind so trockene Standorte, das sind auch sehr lockere, puffige Auböden oft, wo wir dann Probleme haben. Der pH-Wert hat auch einen Einfluss auf die Manganverfügbarkeit. Aber wie gesagt, ich würde eigentlich einen halben Liter Mangan-Gelat jetzt in der Form mitnehmen. Das ist auch von der Mischung relativ unproblematisch. Ebenso würde ich mir Gedanken machen, dass ich vielleicht ein bisschen Epsotop oder Bittersalz mitnehme, aber auch vorsichtig. Wir müssen sich bewusst sein, wenn wir zum Beispiel jetzt 6 Kilo Epsotop mitnehmen, das hat 13% Schwefelgehalt, wir bringen weniger wie ein Kilo Schwefel hin. Und der Gerste hätte gern vielleicht 15, 20 Kilo Schwefel. Das heißt, wir stellen nur einen Bruchteil der Versorgung sicher, der größere Teil der Versorgung muss sichergestellt werden über einen normalen Mineraldünger. Also Schott an und für sich sicher nicht, aber viel mehr wurde auch schon von der Mischung gar nicht mehr zusammen da wollen, damit wir bei der Verträglichkeit in einem guten Bereich bleiben.
Ja, wie gesagt, Verträglichkeit wird sicher das Thema sein und wenn jetzt Leute erst Ende der Woche oder Anfang nächster Woche geplant haben, den Wachstumsregler-Einsatz, wirklich auch die Witterung dann anschauen, wie der Wetterbericht dann weiter ist. Vielleicht kommen wir zu dem Zeitpunkt, das haben wir schon mal gehabt in solchen Jahren, wo wir sagen, ab heute kein Wachstumsregler-Einsatz mehr. Ja? Also das kann auch am Wochenende schon sein, dass man sagt, Leidl, wir lassen es jetzt. Ja?
Wegen Trockenheit?
Oder? Wegen Trockenheit, ja. Weil die Trockenheit, haben wir gesehen, war in den letzten Jahren manchmal auch der Wachstumsregler dann. Ja.
Die Trockenheit wird uns sicher helfen. Bodenfeuchten haben wir da am Ritzelhof an und für sich nur gut drinnen, dass wir keinen Trockenstress haben. Auf die leichteren Böden, da 2 Kilometer weiter, mag es sicher schon ganz schön anders ausschauen. Hubert, siehst du einen Unterschied? Habe ich am Telefon jetzt auch diskutiert. In der Früh fahren, am Abend fahren, Verträglichkeit, Wirkung und diese Dinge?
Nein, ich habe es jetzt auch gehört, dass es gibt die Diskussionen, dass man am Vormittag eher fahren sollte. Da wären die Wachstumsregler verträglicher. Muss ich mir erst anschauen. Kann ich jetzt nicht ehrlicherweise nicht sagen, ob das wirklich auch so zutrifft. Ja.
Kann sein, dass auf einem taunassen Bestand, wenn dann intensivste Strahlung drauf ist, dass da gerade so höhere Aufwandmengen in Kombination mit Mehrfachmischungen vielleicht eher zwicken?
Das ist klar. Also auf einem taunassen Bestand fahren die jetzt nicht mit so einer Mehrfachmischung drauf. Das ist klar.
Ja. Und in manchen Gebieten haben wir jetzt noch das Problem, dass es in der Nacht sehr kalt ist. Ja. Dort waren dann auch da und dort Sorgen da.
Ja, es sollte keinen Nachtfrost geben, sagen wir es einmal so. Das ist ganz klar. Wetterbericht anschauen am nächsten Tag. Wobei der Wetterbericht auch nicht mehr das ist, was einmal war, sage ich. Das haben wir jetzt schon mitgekriegt. Also er hat manchmal gesagt, jetzt keinen Nachtfrost und trotzdem war es in der Früh in den höheren Lagen ein bisschen weiß am Boden. Ja. Ja, ich darf euch nun mal recht herzlich begrüßen jetzt am Weizenschlag am Ritzelhof. Der Weizen ist jetzt, wenn man sich anschaut, knapp um oder im Stadium 31. Eigentlich weiter drin sind wir eher noch vor 31. Das heißt, der erste Knoten ist noch nicht einen Zentimeter vom Bestockungsknoten weg. Wobei man auf dem Bestand ein bisschen aufpassen muss. Wenn man da Pflanzen am Rand nimmt, da stehen sie relativ dicht. Und wenn man schneidet auf, da sieht man eigentlich, da ist ein Knoten schon relativ weit hingegangen. Das Gewebe da drunter ist aber relativ hellweiß und eine Spur dünner wie das obere. Also da findet man einen hochgeschobenen Bestockungsknoten. Also man darf sich da nicht täuschen lassen. Das, was da oben der Knoten ist, ist der Bestockungsknoten. Und dann kommen erst die Scheibchen, die schön grün geschnittenen Scheibchen von den anderen Knoten. Das kann passieren, wenn man ein bisschen zu tief gebaut hat oder wie es da ist, wo am Rand heraus im Ausbau sehr dicht angesät worden ist. Also in den Gunstlagen in Oberösterreich oder in den Frühsaatgebieten im Raum Machland unten ist dort und da der Weizen schon im Stadium 31. Und da kann man natürlich auch jetzt schon überlegen, wann es notwendig ist. Und da beim Warz ist es noch mehr Thema wie bei der Gersten, dass man sich anschaut, muss ich einen Wachstumsregler-Einsatz machen, ja oder nein? Die Weizen sind vielfach in den letzten Jahren eher standfester geworden. Also das muss man sich anschauen. Also in unserem Sortenratgeber steht auch drinnen die ganzen Bonitur-Noten, dass man dort ein bisschen nachschaut. Und wir bei der Gersten auch dann schauen, wie dicht ist der Bestand, wie gut ist er mit Stickstoff versorgt, was gibt es Nachlieferung vom Boden her. Ja? Und man muss auch ein bisschen aufpassen, da wird der Martin dann noch ein bisschen was sagen. Die Gersten sind relativ dicht, da kommt wenig Sonne runter. Die Weizen sind manchmal ein bisschen dünner noch, vor allem die Spätgesäten. Da ist dann so, dass sehr viel Sonnenlicht rein mag und dass dort die Weizen vielleicht gar nicht einmal gar so gut wachsen und dass man sich dort überlegen kann bei den Spätbauten, ob es wirklich notwendig ist, da einen Wachstumsregeleinsatz. Die klassische Mischung war immer, dass man sagt, 0,2 Liter von einem Trinexer Pack Produkt, ja, ob es jetzt ein Modan, Nexa, Moxa oder wie es alle heißen, ist, und dann dazu in etwa 0,9 Liter für einen Stabilan 400. Das war einmal so die klassische Kombination. Die andere Geschichte war auch, dass man sagt, einen halben Kilo, Prodax wäre eine Möglichkeit, oder auch wieder, wenn man Fabulis hat, in etwa ein Liter Fabulis. Also das waren die Möglichkeiten, die ich da jetzt so habe, vom Wachstumsreglereinsatz. Wenn reiner Stabilaneinsatz ist eigentlich jetzt nur mehr auf Spätgebauten ein Thema, wenn es wirklich notwendig sein sollte. Bestockungsanregung ist auch nicht mehr, ich glaube, wir sind schon alle Ende der Bestockung. Und beim Stabilan muss man auch dazu sagen, ich darf das nur einmal anwenden. Also ich darf jetzt nicht einmal was im Stadium 30, wo optimal Stabilan mit der Unkrautbekämpfung mitzumachen war, anwenden und dann nur mal im Stadium 31, 32, das geht nicht. Also da wirklich auch aufpassen. Ja, ich könnte, wie gesagt, Wachstumsreglereinsatz machen in den spätgebauteren Weizen oder auch, wenn ich in einer eher extensiveren Lage, höheren Lage bin, dann soll ich jetzt die schöne Witterung nutzen für die Unkrautbekämpfung. Also das war zum Abschließen, dass so jetzt auch, wenn es geht, nicht unbedingt einen Nachtfrost haben in höheren Lagen. Also so temperaturunabhängige Produkte gehen bis minus 3 Grad runter, aber optimal war kein Nachtfrost. Und zum Wachstumsreglereinsatz zurück, das ist natürlich auch klar, Wachstumsreglereinsatz, da darf es auch keinen Nachtfrost haben. Ja, Martin, wenn du ein paar Dinge bitte sagst zur Düngung.
Danke, Hubert. Ja, die Düngung ist jetzt eine Herausforderung, insbesondere die Schosserdüngung, wie man die richtig terminisiert. Wir wissen, dass beim Weizen der Stickstoffbedarf bis 31, 32 vielleicht ein Drittel von der ganzen Zeit ist, oder nicht einmal. Und dann bis zu der Zeit, wo das Fahnenblatt voll entwickelt ist, braucht er mindestens die gleiche Menge wie bis jetzt. Und wir haben eigentlich gute Erfahrungen mit Bestehenden, die bis EC31 eher knapp vor der Stickstoffversorgung waren und ab dem A-Knotenstadium dann gut versorgt sind. Wenn man jetzt alle 4-5 Tage 5 Liter oder 7 Liter Regen kriegt, dann war das an und für sich sehr leicht. So Zeiten mit einer Frühsommertrockenheit macht das an und für sich immer schwierig, wie man dann die richtige Terminisierung vor der Düngung findet, damit der Dünger auch zur richtigen Zeit wirkt. Nicht nur das Ausbringen, sondern das Wirken. Und da ist jetzt dann für sich so, wie der Hubert schon gesagt hat, in der Gerste haben wir sehr kräftige Bestände, da kommt keine Sonne rein, da haben wir viel Tau, da sind in der Früh die Stiefel nass. Und da jetzt am Rand bei dem Feld, wo ich bin, da ist der Weizen schöner. Da werden wir auch einen deutlich stärkeren Tau haben, wie wenn ich da jetzt 10 Meter reinschaue, wo der Weizen weiter hinten vor der Entwicklung ist, da werden wir weniger Tau haben und werden wir auch mehr Probleme mit der Wirkung haben. Wir werden das eh schon bei der Andüngung insofern berücksichtigen, dass wir einfach diese Weizen, die Ende Oktober oder im November angebaut worden sind, stärker andüngen, weil im März haben wir in der Regel ausreichend Bodenfeuchten, da regnet es einmal drauf, da bringen wir den Stickstoff ganz gut mal im Boden rein, dass er von dort wirkt. Bei den früher angebauten Weizen müssen wir sie mit der Andüngung vorher mal zurückhalten, damit uns die nicht zu üppig werden. Wir wissen ja nicht, kommen wir in der Trockenphase oder haben wir immer wieder diese 10 mm Niederschlag. Jetzt sind wir in der Trockenphase und auch der Wetterbericht für die nächste Zeit meldet auch kaum Niederschläge. Und ich muss auch dazu sagen, ich traue auch der Niederschlagsprognose erst dann, wenn der Niederschlag im Regenwasser ist. Also da haben wir im April schon immer wieder Erfahrungen gehabt. Das war vor 1,5 Wochen beim Hurmbahn, haben manche auch gesagt, ja, du musst eh nicht so tief einlegen, musst nicht unbedingt am festen Boden bauen, weil es kommt eh am Wochenende vor 1,5 Wochen ein Niederschlag. Der ist dann nicht gekommen. Und genauso war mal für Ostern einer drinnen, der ist jetzt wieder nicht drinnen. Also da habe ich immer Misstrauen an und für sich. Auf das müssen wir aufpassen. Normal haben wir gesagt, zweite Gabe bei normal entwickelten Beständen um EC31. In der jetzigen Situation wurde aber die Düngung bei fast alle Bestände sehr zeitnah machen, weil die Düngerwirkung langsam ist. Ich würde jetzt fast alle Bestände einmal auf ein Gesamtniveau von 100 bis 125 Kilo Stickstoff im Frühjahr stellen. Da darf man natürlich die Andüngung abziehen. 100 bis 125 Kilo Differenz deshalb, weil manche Betriebe, insbesondere im Grundwasser 2020, haben eine Begrenzung mit 150 Kilo Stickstoff. Die müssen da viel mehr haushalten, wie ein Betrieb, der vielleicht 180 Kilo Stickstoff düngen kann oder auch einfach eine deutlich höhere Ertragserwartung wo hat. Das muss man individuell da mit berücksichtigen. Manche Betriebe sagen jetzt bringt das Düngen eh nichts, weil es nicht regnet, der wirkt nicht. Und wie gesagt, das ist eine ganz klassische Fehlmeinung. Wenn es trocken ist, haben wir nur eine Wirkung für die Dünger bei den meisten Beständen und da müssen wir früher düngen, weil die Wirkung langsamer ist. Und wir haben da jetzt beim Boden am Ritzelhof da reingraben ein wenig, in 2-3 cm ist da noch einiges an Feuchtigkeit da. Und wir haben jetzt einen kapillaren Wasseraufstieg, den wir nur beobachten können. Wir haben nicht die Foliewirkung. Die Foliewirkung haben wir, wenn der Boden 5 oder besser 10 cm durchfeuchtet ist. Aber wir haben eine Teilwirkung und deshalb müssen wir an und für sich früher reagieren. Bei den Spatbauten ist an und für sich gut, wenn die zweite Gabe schon vor einer gewissen Zeit erfolgt ist, weil da an und für sich weniger da ist und da die Wirkung dann nur problematischer ist. In der aktuellen Situation, wo es so trocken ist, empfehlen wir auch tendenziell die Verwendung von nitrathaltigen Dünger, ZP, NAC oder Ammonsulfat-Salpeter, weil die trotzdem um eine Spur schneller und sicherer bei solchen Witterungsverhältnissen wirken wie reine Ammoniumdünger oder wie Harnstoff.
Ja, danke Martin. Vielleicht nur ergänzend dazu, Krankheitssituation weiterhin eher so, dass sie nicht wirklich viel rührt. Ja. Also man findet nach wie vor ein bisschen Septoriarthritis bei anfälligen Sorten im unteren Blattbereich, aber momentan aktuell absolut kein Infektionswetter für Krankheiten. Wir werden am Dienstag nach Ostern unsere erste Warndienstmonitur machen. Da werden wir sehen, was sie ergibt. Dort wird auch dann im Labor Hallenbruchanalyse gemacht und ich traue mir jetzt schon fast sagen, dass wir nicht wirklich allzu hohe Werte haben werden, weil die Witterung einfach nicht passt hat dazu. Also da in dem Bereich tut sie noch nichts und auch schädlingsmäßig tut sie im Wort auch noch nichts. Man wird vielleicht dort und da auch demnächst, nachdem wir Getreidehähnchen schon gesehen haben, vielleicht auch die durchgefressenen Blätter, so längliche Striche obersehen am Weizenblatt, aber das ist momentan auch noch kein Thema, also da braucht man sich noch keine Sorgen machen diesbezüglich.
Hubert, vielleicht, dass ich noch zu dir ergänze, wann jetzt wer einen etwaigen Wachstumsregeleinsatz macht oder nicht macht. Das gibt Plus- und Minuspunkte dafür, muss jeder Betrieb selber entscheiden. Aber wenn wer Überfahrt hat, würde ich trotzdem in der aktuellen Trockenphase auch durchaus empfehlen, ein bisschen Mangan mitnehmen, halber Liter Mangan-Gelat. Ja. Wir haben 2019 auch eine sehr intensive Trockenphase einmal gehabt und da haben wir eigentlich sehr ausgeprägt den Manganmangel beobachten können. Wir haben im letzten Jahr auf einige Schläge einen Schwefelmangel gehabt beim Weizen und wie es dann geregnet hat, ist es wieder mal Spur besser geworden. Aber generell ist es an und für sich vernünftig, wenn ich beim Weizen auch meine 15 bis 20 Kilo Schwefel idealerweise bei der Andüngung oder bei der zweiten Düngung dann mit ausbringe, damit ich da die Schwefelversorgung sichergestellt habe.
Ja, das ist richtig, Martin. Und wenn ich jetzt an die tritikale Standorte, vor allem vom Mühlviertel im vorigen Jahr, denke, war das ganz ein heißes Thema. Also Tritikale hat voriges Jahr auf diese trockene Witterung eher schlecht reagiert und wir haben eh gesehen, wir haben Blattanalysen gemacht, da ist wirklich dann auch trotz Wirtschaftsdünger leichter Schwefelmangel da auftreten und die Sachen sind nicht zu unterschätzen. Man weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, aber das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn die Tritikale oder auch mancher Wurz dann einmal nicht so ausschaut, als was man sich denkt. Ja.
Wenn ein Betrieb in der Richtung unsicher ist, das Futtermittellabor in Rosenau führt Pflanzenanalysen dort. Mhm. Wir haben da vorher gesagt, dann beim Mangan zum Beispiel oder auch beim Schwefel unterschiedliche Stellen gehabt. Beim Mangan sieht man die dunklere Grünfärbung in die Spuren, wo was rückverfestigt worden ist. Dazwischen ist heller der Bestand. Und beim Schwefel haben wir den Mangel verstärkt gesehen, wo der Boden ein bisschen humusärmer oder seichtgründiger ist. Und da haben wir vor einzelnen Betrieben dann so Pflanzenanalysen gemacht. Interessant ist immer, wenn man vielleicht zwei hat, von einer guten Stö und von einer schlechten Stö, und dann beide Proben dort ins Labor zum Beispiel nach Rosenau schickt, und dann kriegt man relativ zeitnah Analyse, damit man dann einfach auch nur mal eine Bestätigung nachher sich einholen kann, dass das auch die richtige Maßnahme war. Wir beschäftigen uns jetzt nur mit dem Thema Maisanbau und Sojaanbau als die flächenstärksten Sommerungen. Einige Betriebe beschäftigen sich damit. Generell würde man dazu sagen, früher hat man mal gehabt, vor dem 18. und 20. April soll man keinen Mais anbauen. Aus meiner Sicht gilt das halt nicht mehr ganz. Kann man durchaus etwas früher anbauen. 7. April ist sicher noch ein bisschen früh. Man wird da ganz stark, glaube ich, noch einen Standort differenzieren müssen. Da jetzt, wo wir wieder am Rittelhof sind, wo wir ein sehr gutes Kleinklima haben, da wird es auch nicht so kalt noch. Und da ist auch der Mais wüchsig in alle Phasen. Also da kann man, kann man sich durchaus wahrscheinlich drüber trauen. Das Risiko ist natürlich am 7. April schon immer noch mal Spur größer, wie wenn wir 10 Tage später anbauen. Muss man auch dazu sagen. Bei der Sojabohne haben wir nur ein bisschen mehr Respekt vor den sehr frühen Saattermine. Da hat es da und dort immer wieder mal Probleme gegeben. Wenn es bald angebaut worden sind, das Unkraut ist gewachsen, die Soja sind nicht gewachsen. Oder dass man dann mit Schädlingen und diese Dinge auch verstärkt Probleme gehabt hat. Generell empfehlen wir trocken anbauen. Das ist jetzt nicht schwer, das geht relativ leicht. Und dann halt einfach auch immer den 10-14 Tage Wetterbericht ein bisschen im Auge haben. Wenn man da jetzt anbaut und der Mütter dann in 2-3 Tagen, ist jetzt nicht der Fall, so ein Temperatursturz und das wirklich längere Zeit kalt ist, dann muss man sicher vorsichtiger agieren, wie wenn er die nächsten 10-14 Tage ein schönes Wetter mött. Aufpassen müssen wir jetzt bei der Bodenbearbeitung und auch bei der Aussaat. Es ist aktuell trocken und es ist auch ein Niederschlag nicht wirklich in Prognose. Das heißt, wir müssen auf das aufpassen, dass wir jetzt wassersparende Bodenbearbeitung machen, so flach wie möglich. Umso ebener das Saatbett schon ist, oder der Acker ist, wenn der schon mal früher mal angeschliffen worden ist oder einmal schon gegeckt worden ist, tut man sich jetzt deutlich leichter, weil da ist dann oben vielleicht ein bisschen eine lockere Schicht, wo die Kapillarität teilweise gebrochen worden ist, und unten ist das Wasser gut gespeichert, und ich tue mir jetzt leichter, dass ich flach arbeite. Das ist einmal wichtig. Das andere ist, wir müssen aufpassen, wann jetzt wer vor der Bodenbearbeitung noch richtige Knollen drinnen hat. Die wird man auf einem leichten Boden schon noch fein kriegen. Wenn ich aber jetzt so einen Boden habe mit einem hohen Tonanteil, dann ist jetzt wahrscheinlich die letzte Phase, wo ich die Knollen nur mal einigermaßen fein kriege. Wenn es da jetzt eine Woche oder zwei Wochen trocken ist, werde ich da das nicht mehr fein kriegen. Das müssen wir da auch mit berücksichtigen. Und der nächste Punkt ist noch, bei der Aussaat beim Mais, da man sehr ein bisschen leichter. Ich sollte jetzt schauen, dass ich den so anbaue, dass er aufgeht, ob es regnet oder nicht regnet. Und ideale Saattiefe beim Mais sind 3,5-4 cm. Und da hat man natürlich bei so früher Saattermine mit dem Tiefverbauen berechtigterweise mehr Respekt, wie wenn das dann vielleicht einmal in Mai reingeht. Aber wie gesagt, wir sollten schauen, dass wir es unbedingt in feuchten Boden bauen, und auch wenn es dort von mir aus vielleicht 5 cm zum Bauen ist. Geschickt ist halt, wenn ich mit der Bodenbearbeitung vorher auf das aufpasst habe, dass ich nicht tief insgesamt bauen muss und trotzdem auch am feuchten Boden dann ablegen kann.
Ja, vom Pflanzenschutz her muss man sagen, also ich habe jetzt die ersten Drahtwürmer schon auch gefunden in der Hähe. Ja, also interessanterweise hat man gesagt, ja, es ist eh immer so kalt gegangen bei der Nacht, aber trotzdem findest du die ersten Drahtwürmer. Vielleicht, wenn man im Mais jetzt nicht gleich anbaut, wäre diese alte, bekannte, klassische Methode, dass man sagt, man legt ein paar rohe Erdäpfel aus, schneidet sie in der Mitte auseinander, dann 4 Stöhnen, jeweils 4 Hälften, und schaut nach Woche bis 10 Tagen, ob Drahtwürm da sind. Und wenn Drahtwürm da sind, dann sollte ich was machen dort auf der Fläche, wenn ich Mais anbaue. Wir haben heuer das letzte Mal Sonido gebeizten Mais, also der muss heuer gesät werden. Das hat eine gute Wirkung gegen Drahtwürmer. Mesorol gebeizter Mais hat gegen Drahtwurm nicht so gute Wirkung, aber Frittfliege und andere Schadinsekten, das muss auch heuer aussehen. Ja. Und wenn ich sowas nicht habe und habe aber auch einen Drahtwurm, dann bleiben im heurigen Jahr mal nur die Granulate. Es gibt zwar einen gebeizten Mais mit einem Insektizid, der kein Neonicotinoid ist, aber die Drahtwurmwirkung ist wahrscheinlich auch nicht ganz optimal. Also da muss ich mit Granulaten mich beschäftigen. Und wir haben jetzt im Internet auch so eine Instruktion, wie ich mich da anwenderschutzmäßig verhalte. Also wirklich da schauen, dass ich da dementsprechend sauber unterwegs bin, auch mit den Granulaten. Also es darf auch nichts in der Helling, all diese Sachen. Wenn ich jetzt noch Meserol oder so niedergebeizten hätte, dann muss ich auch mit Abtriffminder der Seetechnik arbeiten, das ist auch klar. Ja, von der Unkrautbekämpfung her ist es so, man muss sagen, ja, momentan absolut kein Wetter, auch für Adenga aus meiner Sicht. Ja. Also das ist zu trocken. Wir warten jetzt einmal zu, wenn wir Adenga schon daheim haben oder geplant haben zum Einsetzen, bis einmal optimal war auf 10 cm eine einmal Durchfeuchtung, ja, das hoffentlich wir einmal kriegen. Ja. Also 10 mm Regen war einmal eine ganz gute Geschichte. Zuwarten können wir bis auf das Zweiblattstadium des weißen Gänsefußes. Das ist das Kriterium. Der Mais darf 3 Blatteln haben, aber meistens hat der weiße Gänsefuß eh da schon mehr Blatteln. Also um und auf ist der weiße Gänsefuß 2 echte Laubblätter. Und wenn man sieht, in der Mitte kommt schon das zweite Laubblattpaar, also nicht das erste, sondern wir waren schon Richtung Vierblattstadium, dann wird es echt kritisch. Also da wirklich aufpassen, weil die Wirkung ist dann schlecht. Man könnte ein bisschen Maisbahnwelle dazugeben, dann habe ich dann auch eine gewisse Wirkung gegen weißen Gänsefuß auch noch dazu. Ja, zur Soja hat eh der Martin gesagt, vielleicht nur ein bisschen zuwarten mit dem Anbau. Und da gilt das Gleiche für die ganzen Bodenmittel, wie es ein Artist oder ein Spektrum Plus oder ein Proman ist. Momentan absolut kein Wetter für ein Bodenherbizid. Leider.